Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast. Hallo, liebe Tierbesitzerinnen und Tierfreunde. Schön, dass Sie zur 5. Folge unserer Podcast-Reihe dabei sind. Ich bin Manuela Bauer und möchte heute ein Thema besprechen, das zwar nicht alle Hunde- und Katzenrassen betrifft, aber unter Tierbesitzern ist es ein immer wieder heiß diskutiertes Thema, weil es darum geht, ob die Zucht dieser Rassen verboten werden soll. Viele Menschen sind vom kindlichen Aussehen von Mops, Bulldogge und Co. total angetan. Dass dieses Aussehen für die meisten Tiere aber mit heftigen Atem- und anderen Problemen verbunden ist, wissen viele nicht oder werden mit dem wahren Ausmaß der Folgeschäden erst später konfrontiert. Was man über brachycephale Rassen wissen muss und wie man ihnen gegebenenfalls durch eine Operation helfen kann, darüber spreche ich mit Dr. Caroline Werres. Hallo Frau Dr. Werres.
Hallo Frau Bauer.
Sie sind seit 2016 an der Tierklinik Oberhaching und haben hier Ihren Fachtierarzt für Kleintierchirurgie gemacht. Eines Ihrer Spezialgebiete ist die Chirurgie des brachycephalen Syndroms. Was tritt denn bei diesem Syndrom an erster Stelle auf, Frau Dr. Werres?
Genau, also das Augenscheinliche ist natürlich immer erstmal die Atemnot und die Atemgeräusche, dass die Patienten häufig stark schnarchen, dass die selbst in Ruhe oft schon deutliche Atemgeräusche zeigen. Wir sehen auch, dass diese Patienten sehr schnell von Nasen- auf Maulatmung wechseln, was sehr unnatürlich für Hunde ist. Also an sich sind Hunde absolute Nasenatmer, die nur, wenn sie wirklich schwitzen praktisch, dann tun sie das durch das Hecheln. In der Nase.
Ne? Kühlen sie sich ab.
Genau. Ja. Mhm. Und ansonsten, abgesehen vom Hecheln, atmet jeder Hund eigentlich sein gesamtes Leben durch die Nase. Und wir sehen aber bei diesen Patienten oft, dass die tatsächlich durchs Maul atmen, dass sie zum Beispiel auch, wenn sie schlafen, ein Spielzeug ins Maul nehmen, um durchs Maul zu atmen, weil sie nicht genug Luft durch die Nase bekommen. Das sehen wir sehr viel. Dann sehen wir natürlich, dass diese Patienten nicht leistungsfähig sind. Das heißt, sie sind sehr, sehr schnell erschöpft, wenn sie spielen, brauchen Pausen, brauchen sehr, sehr lange, bis sie wieder aufhören zu hecheln und haben auch ein sehr, sehr schlechtes Thermoregulationsverhalten. Das heißt, denen wird warm und die brauchen unglaublich lang, um abzukühlen, weil eben dieser Schwitzmechanismus in der Nase nicht richtig funktioniert.
Mhm. Haben die das denn von klein an oder kommt es so im Laufe der Zeit, dass das immer schlimmer wird?
Beides ein bisschen richtig. Also sie haben es natürlich von klein an, weil natürlich die Anatomie auch von klein an nicht richtig ist. Aber wir sehen schon, dass sich die Symptomatik im Laufe des Lebens deutlich verschlechtert. Na, wie bei uns Menschen auch. Das Bindegewebe lässt nach, je älter wir werden. Und genauso geht es den Hunden. Und dadurch wird das alles im Halsbereich natürlich auch noch schlappriger. Und dadurch kriegen sie immer schlechter Luft.
Das haben ja nicht nur Rassen wie Mops oder die französische Bulldogge, Boston Terrier, Shih Tzu und Pekinese, sondern auch Katzen wie die Perser, die Exotic Shorthair und die Himalaya-Katze. Haben Sie schon Katzen operiert?
Tatsächlich ja. Das ist was, was immer mehr kommt jetzt, was wir immer häufiger sehen, weil eben auch bei Katzen diese brachycephalen Rassen immer beliebter werden. Ne? Und was wir da vor allem sehen, sind diese sogenannten stenotischen Nasenlöcher. Das heißt, diese Katzen haben viel zu enge Nasen, die so schlitzförmig sind, dass die wirklich kaum Luft kriegen. Wir sehen, dass die röcheln, dass die häufig so schnupfenähnliche Symptome haben und haben jetzt auch immer häufiger tatsächlich diese Nasen schon operiert und davon profitieren die Katzen auch.
Das ist ja verrückt, dass die immer beliebter werden, die Rassen. Also ich dachte, die Aufklärung wirkt da schon ein bisschen.
Die schwappt leider, zumindest was wir hier so sehen, nicht vom Hund auf die Katze über. Ja, also ich denke, das ist ein Thema, was man nochmal separat irgendwie in die Bevölkerung tragen müsste, dass auch brachycephale Katzen im Endeffekt mehr oder weniger dieselben Probleme haben.
Mhm. Und welche Rasse sehen Sie denn am häufigsten auf dem OP-Tisch?
Bei Hunden jetzt definitiv die französische Bulldogge.
Das ist ja auch so ein Trend.
Was absolut daran liegt, ich habe es jetzt kürzlich nochmal in der Statistik nachgeschaut, das ist, glaube ich, jetzt die dritt- oder viertbeliebteste Hunderasse in Deutschland. Deswegen sehen wir die natürlich auch häufiger als den Mops, weil es numerisch in Deutschland auch viel mehr Frenchies als Möpse gibt.
Ne? Ja, ja, mich wundert es nur immer, dass es dann so ein Trend ist, wenn man doch eigentlich wissen müsste, dass diese Tiere so medizinische Probleme haben, gesundheitliche Probleme.
Ja, ja, man spricht da ja von dieser sogenannten kognitiven, Moment, wie heißt es, jetzt habe ich es vergessen. Also im Endeffekt, wir rauchen, obwohl wir wissen, dass wir Lungenkrebs kriegen. Wir trinken Alkohol, obwohl wir wissen, es ist schlecht für die Leber. Und genauso schaffen wir uns Hunderassen an, obwohl wir wissen, dass sie nicht gesund sind. Also das geht alles in dieselbe Richtung tatsächlich ein bisschen. Das ist auch untersucht. Wir wissen, dass sehr viele alleinstehende, kinderlose Frauen diese Hunde anschaffen. Und dass das tatsächlich schon, dass die eine sehr, sehr enge Bindung haben.
Wegen dem Kindchenschema.
Ja. Ja, das spielt sicherlich eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Ne? Dieses sehr charmante Charakter dieser Hunde und dieses kindliche Aussehen.
Jetzt weiß ich, wie es heißt, kognitive Dissonanz.
Kognitive Dissonanz, genau. Das war der Begriff, den ich gesucht habe, richtig.
Aha. Ja, interessant. Ich hoffe, wir können da zur Aufklärung ein bisschen was beitragen heute.
Ich tue mein Möglichstes, ja.
Okay. Wie sitzt denn, ich habe gelesen, der Boxer gehört auch dazu.
Ja, genau, der Anatomie nach ist das auch ein brachycephaler Hund. Ne, wenn man sich das Profil von einem Boxer anschaut vom Kopf, dann sieht man, dass die Nase recht kurz ist. Also man sagt im Endeffekt, dass sozusagen die Nase genauso lang sein soll wie der Rest des Schädels. Ne? Mhm. Also wenn das etwa 1:1 ist, dann haben wir einen sogenannten mesocephalen, also normal geformten Hundekopf, und alles, wo die Nase kürzer ist, ist brachycephal tatsächlich eigentlich.
Okay. Ne? Aber die war noch nicht auf dem OP-Tisch.
Die habe ich selten bis nie auf dem OP-Tisch, weil natürlich die Brachycephalie da nicht so extrem ist. Ne? Wenn wir uns das Profil von einem Mops anschauen, der hat ja faktisch im Profil keine Nase. Ne? Da guckt ja die Nase kaum über die Augen hinaus. Und das ist ja beim Boxer jetzt nicht der Fall.
Jetzt gibt es ja auch bei Mops schon die eine weitere Züchtung zum Retro-Mops, ja, und so weiter, wo das alles wieder länger wird.
Ja,
ne?
Ja. Das gibt es für den Mops, genau, diesen Retro-Mops. Und das gibt es auch für die französische Bulldogge. Da gibt es zum Beispiel gesundebulldoggen.de, ist tatsächlich auch ein Verein, die eben auch diese Rückzüchtung wollen. Nicht nur der Atemwege, da geht es auch um diese ganzen Themen der Wirbelsäulenverkrümmung und Ähnlichem. Das Problem, was immer da so ein bisschen natürlich besteht, wir Tierärzte begrüßen das natürlich sehr, es geht ein Stück weit der originäre Charakter verloren. Also wir sehen, da werden natürlich Rückzüchtungen gemacht, da werden teilweise andere Hunderassen eingekreuzt, um wieder mehr Nase zu generieren. Das heißt, diese Hunde sind vom Verhalten nicht mehr die ganz typische, sehr, sehr charmante und gefallen wollende französische Bulldogge, die sich ja die Menschen so sehr wünschen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch mit der Grund, warum sich das noch nicht so richtig vollumfänglich durchsetzt.
Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt einen normalen, in Anführungsstrichen, Mops kaufe, ja, oder mir, ja, anschaffe, kann ich davon ausgehen, dass der hundertprozentig dieses Problem hat? Oder gibt es da welche, die haben es mehr und manche weniger?
Also es gibt schon natürlich Möpse, die stärker betroffen sind als andere. Meine große Empfehlung ist, gucken Sie sich das Profil der Elterntiere an. Gucken Sie sich den Kopf im Profil an. Und wenn die Nase deutlich hervorragt über den Gesichtsschädel, dann ist das ein gutes Zeichen. Und ein Mops, bei dem die Nase faktisch kaum hervorsteht, der vom Profil eigentlich wie eine Kugel ausschaut, ne, und nicht wie eine normale Hundeschnauze, der kann nicht frei atmen. Das ist anatomisch nicht möglich. Und ich sehe dann auch teilweise Hunde, die von den Züchtern verkauft werden als frei atmend, ohne dass sie eine Nase haben. Und dann stehe ich als Tierarzt schon da und frage mich, wie soll denn das funktionieren? Mhm. Also da wird so ein bisschen der Besitzer auch so ein bisschen veräppelt, sage ich mal, ne? Indem dann ihm gesagt wird, dieser Hund atmet frei, ist überhaupt kein Problem. Aber tatsächlich ist gar keine Rückzüchtung erfolgt und es ist gar keine Nase da.
Mhm. Okay. Bei Männern kennt man das ja, das Schnarchen. Die leiden auch oft unter Schlafapnoe, richtig? Haben die Tiere auch?
Tatsächlich ja. Es gibt auch tatsächlich wissenschaftliche Studien dazu, wo man so brachycephale Hunde untersucht hat. Da hat man so mit so Messhalsbändern gearbeitet und hat das dann überwacht. Und die zeigen wirklich ganz ähnliche Symptome und zeigen eben auch Atemaussetzer. Das ist total vergleichbar mit dieser Schlafapnoe des Menschen, ja.
Und es geht auch aufs Herz, ne?
Ja, das ist jetzt tatsächlich noch nicht so untersucht. Aber nachdem wir ja wissen, dass hier wirklich das Schlaganfallrisiko, das Herzinfarktrisiko und so weiter für humane Patienten deutlich erhöht ist, denke ich, kann man schon davon ausgehen, dass die Schlafapnoe unseren Hunden auch schadet. Aber durch die natürlich auch deutlich kürzere Lebenserwartung ist es wahrscheinlich auch schwieriger, das irgendwie nachzuweisen.
Mhm. Okay. Ja? Ja, wenn die Tiere da so um Luft ringen förmlich, ne, dann schlucken sie ja auch die Luft. Haben die dann vermehrt Blähungen oder auch Magenprobleme?
Ja, das hängt jetzt nicht nur mit dem Luftschlucken zusammen, sondern es ist auch so, dass praktisch durch diese veränderten Druckverhältnisse, also man sieht ja auch, die müssen wirklich mit Kraft Luft ziehen. Ne? Die, wenn die einatmen, dann sieht man oft, dass die wie so eine Wespentaille kriegen, dass die wirklich die Bauchmuskeln anspannen und dadurch saugen die wirklich,
gehen
genau,
richtig, ja, rein, ja, und raus. Ja.
Und dadurch saugen die wirklich die Luft ein und dadurch verändert sich die Druckverhältnisse. Die haben wirklich einen massiven Unterdruck im Lungenbereich und dadurch entstehen auch sogenannte Hiatushernien. Das heißt, es wird so der Mageneingang so ein Stück in den Brustkorb reingezogen durch das Zwerchfell. Und wir sehen häufig gerade bei den französischen Bulldoggen eben auch Patienten, die auch viel Erbrechen zeigen, ja, die auch eben Magen-Darm-Probleme zeigen und Ähnliches. Das hängt ein Stück weit damit zusammen. Das hängt auch mit einer Verdickung vom Magenausgang zusammen, den die französischen Bulldoggen häufig haben. Also ja, Magen-Darm-Probleme sind damit auch assoziiert.
Definitiv. Also kommt da ein ganzes Paket zusammen, ne?
Absolut.
Also ich glaube, auch die Augen von diesen Rassen sind ja oft sehr empfindlich. Durch die flache Kopfform stehen die Augen ja so ein bisschen hervor und sind dann auch anfälliger für Verletzungen und Entzündungen, ne?
Absolut, absolut, ja. Also Verletzungen sind das eine, ne? Wie Sie schon sagen, diese Augen sind wahnsinnig exponiert. Mhm. Wir sehen auch, dass die Lidspalte zu groß ist, dass die auch ihre Augen oft nicht gut genug schließen können, dass der Tränenfilm die Augen nicht ausreichend benetzt. Wir sehen sehr häufig Schäden an der Hornhaut, also an der Augenoberfläche, die auch, weiß man, sehr schmerzhaft sind, ja, oft auch dann bei diesen Rassen schlecht ausheilen. Wir sehen auch, dass wenn solche Patienten zum Beispiel einen Schlag gegen den Schädel kriegen oder so, kann es zum sogenannten Bulbus Prolaps kommen. Das heißt, das Auge ploppt wirklich aus der Augenhöhle heraus. Ja,
oh, ich habe schon mal gehört, da habe ich, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, da fällt mir gerade was ein, da ist ein Hund vom Sofa runtergesprungen und das Auge ist rausgeploppt.
Ja. Genau, das kann
haben Sie aber noch nicht erlebt hier.
So trivial sozusagen haben wir es noch nicht erlebt, aber wir sehen schon gehäuft, also im Vergleich zu anderen Hunderassen, diesen Bulbus Prolaps bei diesen Kurznasen häufiger. Ne? Das definitiv, ne? Weil das Auge einfach nicht gut geschützt und nicht gut abgedeckt ist.
Also im Fall der Fälle, was soll man da machen als Besitzer?
Wenn das passiert, sofort in die Klinik fahren.
Nicht selber reinmachen.
Nein. Zum Tierarzt.
Zum Tierarzt,
ja.
Und das Auge kann dann erhalten werden?
Das kommt darauf an, wie stark das geschädigt ist. Es kommt auch darauf an, wie lange das Auge dann schon herausgerutscht ist. Also es macht sicherlich Sinn, das zu befeuchten, aber am besten wirklich erstmal das Telefon in die Hand nehmen, beim Tierarzt anrufen, sich von dem Anweisungen geben lassen, was zu tun ist und dann wirklich eine naheliegende Klinik am besten aufsuchen. Und dann muss man gucken, ob das Auge zu retten ist. Mhm.
Die Tiere, die sind ja auch generell im Alltagsleben eingeschränkt, ne? Können die denn überhaupt spielen und rennen, ohne umzukippen?
Ja und nein. Also es ist definitiv so, dass sie sich sehr viel langsamer von Anstrengungen erholen, dass die Patienten wirklich umkippen, ohnmächtig werden. Das sehen wir eher in extremeren Fällen. Aber das kommt durchaus auch beim einen oder anderen vor. Jetzt ist es so, dass diese Besitzer sehr sensibel sind, auch sehr gut auf ihre Hunde achten, sodass die dann häufig auch früh intervenieren, wenn sie merken, dass es zu viel wird. Ich weiß auch von diesen Besitzern, die haben eigentlich immer Wasser mit dabei. Die schauen auch gerade im Sommer, dass sie Kühlmöglichkeiten und etc. dabei haben. Aber wenn man jetzt so einen Patienten natürlich irgendwie bei 25 Grad ungehemmt spielen lässt, dann kann es durchaus passieren, dass die kollabieren, ja.
Müssen die dann beatmet werden?
Oder auch da sogar? Im Extremfall ja. Also wir haben Patienten, die kommen wirklich dann auch mit Überhitzung an und sind tatsächlich dann auch von der Atmung so eingeschränkt, dass wir die dann teilweise intubieren müssen. Ja, aber das sind Gott sei Dank Einzelfälle und Extremfälle. Ja. Aber meistens sehen wir, dass die sich sehr, sehr langsam erholen, sehr lange hecheln, sich ablegen, die Beine von sich strecken, auch selber nach Kühlung suchen. Das ist das, was man klassischerweise häufig sieht.
Mhm. Und wann ist es dann wirklich höchste Zeit, dass man so eine OP in Angriff nimmt?
Natürlich, wenn Zyanosen auftreten, also wenn diese Patienten zum Beispiel blau werden, ne?
Ein Hund kann blau?
Ja, man sieht es an der Zunge meistens sehr gut. Ja, genau. Ah, ja. Man sieht es meistens an der Zunge gut. Das ist dann natürlich, dann ist allerhöchste Eisenbahn. Ne? Aber auch schon, wenn man sagt, es sind deutliche Atemgeräusche, die auch schon auftreten bei wenig Anstrengung. Es sind Patienten, die unruhig schlafen, die sich häufig umlagern beim Schlafen, immer wieder zwischendrin wach werden, die erhöhte Schlafpositionen aufsuchen, die lange brauchen, um sich von Anstrengung zu erholen, ja? Die schnell überhitzen. Das alles sind eigentlich schon Kriterien, wo man sagt, da sollte man eingreifen. Chirurgisch.
Wie wirkt sich denn dieses Syndrom jetzt auf die Lebenserwartung generell aus, sowohl mit OP als auch ohne OP?
Also was wir wissen, ist, dass diese brachycephalen Hunderassen im Schnitt eine Lebenserwartung haben, die etwa 2 Jahre kürzer ist als die von sogenannten mesozephalen Rassen, also normalnasigen. Wie sich die OP auf die Lebenserwartung auswirkt, ist im Endeffekt nicht wirklich untersucht. Ja, also wir haben jetzt keine Studie, wo wir sagen, da wurde eine Gruppe Operierter gegenüber einer Gruppe Nicht-Operierter verglichen. ich würde jetzt grundsätzlich aus dem Bauchgefühl heraus aber schon die These wagen, dass die langfristig von einer OP profitieren und das auch für die Lebenserwartung günstig ist. Ne?
Also wenn man diese OP einmal macht, dann bleibt der Zustand so, das verschlechtert sich dann nicht wieder?
Ja und nein, also auch da, das Bindegewebe lässt ja nach im Alter, mhm. ja, und natürlich lässt auch das nach der OP wieder nach. Es ist auch so, dass diese OP an den Nasenmuscheln ein gewisses Rückfallpotenzial sozusagen hat, weil diese Nasenmuscheln ein Stück weit nachwachsen können, ja. Aber grundsätzlich ist es so, wir sehen, die Patienten profitieren sehr von der OP, dann lässt der Effekt erfahrungsgemäß so ein bisschen nach. Aber trotzdem befinden wir uns auch Jahre später noch auf einem Niveau, das deutlich höher ist als vor der OP.
Spielt Übergewicht eine Rolle?
Definitiv ja. Mhm. Wie auch bei Menschen bei der Schlafapnoe und bei Schnarchern spielt Übergewicht eine sehr große und sehr wichtige Rolle und gehört auch absolut zu den Themen, die ich bei jedem Brachycephalen immer anspreche, dass diese Hunde schlank gehalten werden sollten. Mhm. Ja, jedes Kilo zu viel belastet die Atmung.
Mhm. Ja, bei Menschen, da kennt man ja diese Schlafmasken, ne, mit der Beatmung, das gibt es bei Tieren nicht.
Nein, ich glaube, da hätten wir auch tatsächlich Schwierigkeiten mit der Compliance der Patienten, also dass die sich das Ding dann aufsetzen lassen und dass die Nacht über auch bleibt, wo es hingehört, glaube ich, wird schwierig.
Mhm. Gehen wir doch mal zur OP jetzt, was passiert denn da genau?
Genau, also das ist, was wir machen, das nennt sich Staged Surgery, das heißt, wir machen im Endeffekt mehrere Schritte, chirurgische Schritte innerhalb einer OP, sind eigentlich mehrere separierte Eingriffe. Also wir beginnen sozusagen an der Nase. Wir erweitern die Nasenlöcher und den Nasenvorhof durch eine Schwenkplastik. Das wird dann mit feinen Fäden vernäht. Das ist das Erste, was wir tun. Und dann arbeiten wir uns sozusagen nach hinten durch. Dann schauen wir uns die Nasenmuscheln an. Das sind im Endeffekt so dünne Knochenlamellen, die mit Schleimhaut überzogen sind. Die haben wir Menschen auch in der Nase. Und die haben einfach zu wenig Platz, weil die Nase ist kleiner geworden, aber die Nasenmuscheln nicht in gleichem Maße in der Züchtung. Und die kann man schrumpfen mit Radiofrequenz. Das ist auch etwas, was wir als eine der wenigen Kliniken in Deutschland jetzt anbieten. Ist ein System, das stammt aus der Humanmedizin, wo man mit so einer feinen Gabelelektrode einsticht in die Nasenmuscheln und damit kann man die kleiner machen, erhält aber eben die Funktion der Nasenmuschel, weil wenn man die Nasenmuscheln entfernt, weiß man aus der Humanmedizin auch, gibt es dieses sogenannte Empty Nose Syndrome, nennt sich das. Das heißt, die Leute haben die ganze Zeit das Gefühl, als ob sie ein Fremdkörper in der Nase haben. Ja? Es kann auch die Thermoregulation beeinträchtigen, die fühlen den Luftstrom in der Nase nicht mehr. Das wird als sehr störend empfunden. Mhm. Und wir wissen auch von den Hunden, dass diese Entfernung der Nasenmuscheln bei etwa einem Drittel dann zum sogenannten Rückwärtsniesen führt. Das heißt, die haben schon so einen chronischen Reiz. Und deswegen tendiert man jetzt eben mehr dahin, diese Nasenmuscheln zu schrumpfen, aber eben im Hund zu belassen. Ja.
Was heißt Rückwärtsniesen?
Das ist, soll ich es vormachen? Also es hört sich an wie ein Schnarchen, wenn Sie schnarchend Luft reinziehen durch die Nase.
Ah ja, ich so, kann es mir vorstellen.
Das ist Rückwärtsniesen.
Ja, gut.
Genau. Und das ist praktisch dann Schritt 2 und dann arbeiten wir uns weiter nach hinten. Das Gaumensegel, das ist ja das, was im Endeffekt auch alle immer kennen. Mhm. Das ist bei diesen Rassen meistens deutlich zu lang und auch oft zu fleischig. Das wird auch durch eine plastische Operation ausgedünnt, umgeschlagen und vernäht. Sodass da mehr Platz im Rachenraum entsteht. In Einzelfällen kann man die Rachenmandeln entfernen. Das macht man aber nur, wenn es wirklich nötig ist. Sonst lässt man die drinnen. Und dann gibt es noch die sogenannten Stimmtaschen. Das sind so Schleimhautvorwölbungen am Eingang der Luftröhre, die häufig sehr, sehr ausgebeult, ausgeleiert sind bei diesen Rassen und dann wie so kleine Blasen praktisch immer hervortreten bei der Atmung. Und die kann man entfernen, wenn die zu groß sind.
Mhm. Das war jetzt das ganze Paket, sage ich jetzt mal.
Das ist das Standardpaket sozusagen, was man macht.
Ja.
Es gibt noch, insbesondere bei den Möpsen, gibt es Patienten, die einen sogenannten Larynxkollaps oder eine Larynxparese haben, wo der Kehlkopf sich nicht richtig öffnet. Das kann man über einen separaten Eingriff von außen her, kann man das noch fixieren. Das ist ein Thema, was einzelne Möpse mal betrifft, gehört aber definitiv nicht zu diesem Standardprogramm dieser Staged Surgery.
Mhm. Aber es klingt trotzdem aufwendig, finde ich. Wie lange dauert so eine OP?
Also reine Schnitt-Nahtzeit, wenn alles glatt und gut läuft, würde ich jetzt mal sagen, so 40, 45 Minuten.
Ach doch nur.
Ja, ne, das ist ja, man hat dann eine gewisse Routine mit der Zeit. Dann geht das relativ zügig alles miteinander. Wir machen standardmäßig immer noch eine Computertomographie vorneweg, um eine Idee zu kriegen, wie groß sind die Nasenmuscheln, reichen die vielleicht in die Nase oder in den Rachenraum hinein? Und auch so ein bisschen eine Idee zu kriegen, wie lang, wie dick, wie groß ist das Gaumensegel, also dass wir für die OP Planung machen wir das CT immer vorne weg.
Genau. Wie häufig sind diese OPs bei Ihnen? So Pi mal Daumen oder wie viel haben Sie schon gemacht?
Ich habe sicherlich schon um die 100 auf jeden Fall schon gemacht.
Oh, das ist viel.
Ja, ja. Das kommt so ein bisschen saisonal. Ne? Je wärmer es wird, desto mehr Patienten werden vorstellig. Und dann gibt es Wochen, in denen habe ich jede Woche zwei. Und dann gibt es wieder gerade in den Wintermonaten Phasen, da habe ich auch mal einen ganzen Monat keinen. Das geht so ein bisschen, von den Temperaturen ist es sehr abhängig, weil natürlich der Leidensdruck höher wird, wenn es wärmer wird. Es ist sicherlich eine OP, die ein etwas höheres Risiko hat als jetzt zum Beispiel der durchschnittliche Kreuzbandriss, weil wir ja an den Atemwegen operieren, die ja wirklich lebensnotwendig sind. Und wir operieren vor allem auch in einem Bereich, der sehr gut durchblutet ist. Ja, das heißt, Hauptrisiken, die wir da haben, ist, dass es zu Schwellungen oder Nachblutungen kommen kann. Und wenn man da dann natürlich ein Problem hat, dann kompromittiert das ja die Atmung. Und dann muss man in absoluten Einzel- und Extremfallen tatsächlich auch mal einen Luftröhrenschnitt machen und einen Tracheotubus legen, bis eben die Schwellung und die Blutung und alles unter Kontrolle ist. Das ist aber Gott sei Dank eine Komplikation, die sehr, sehr selten auftritt.
Und im Nachhinein, dass es da Nebenwirkungen gibt?
Also wenn es erstmal einfach gut verheilt ist, dann ist es auch tatsächlich die Kuh vom Eis. Sondern in erster Linie sind es wirklich diese akuten Nachwirkungen, die im Endeffekt direkt nach der OP auftreten. Genau.
Aber dieser Eingriff, ich denke, der hilft, ist schon sehr wichtig für die Lebensverbesserung insgesamt, oder?
Absolut.
Die Lebensqualität?
Absolut.
Also Sie kriegen ja auch bestimmte Feedback dann.
Ja, ein tatsächlich ganz charmantes Feedback, was ich von sehr vielen Besitzern kriege, ist, dass die am Anfang, die Besitzer, so schlecht schlafen können, weil sie den Hund nachts nicht mehr hören, weil der dann still ist beim Schlafen und dann haben sie immer furchtbar Angst, dass der Hund jetzt verstorben ist. Und dann habe ich häufig zur ersten Wundkontrolle völlig übernächtigte Besitzer, weil sie 10-mal in der Nacht nach ihrem Hund geguckt haben, weil sie ihn nicht mehr hören. Ja.
Das ist interessant, weil ich bekomme jetzt einen Pflegehund, der angeblich sehr laut schnarcht und da kann ich nicht schlafen.
Ja. So dreht sich das um. Ja.
Ist es wie bei Menschen, muss man den dann umlagern?
Würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ja. Also ich hatte früher auch einen Beagle und der hat immer geschnarcht, wenn er auf dem Rücken gelegen ist und da hat das Umlagern definitiv geholfen.
Okay. Jetzt klingt es ja schon, also das ist eine aufwendige OP. Was kostet der Eingriff, so Pi mal Daumen?
Genau, wir sind im Moment so um die 3.000 bis 3.500 Euro. Mhm. Wir machen es inzwischen sehr, sehr viel häufiger als ambulanten Eingriff. Wir haben früher diese Patienten immer bei uns 24 Stunden stationär überwacht. Wir wissen aber inzwischen, dass das gar nicht unbedingt so förderlich ist. Diese Hunde sind sehr, sehr eng gebunden an ihre Besitzer und haben häufig ein relativ hohes Stresslevel in der Tierklinik. Und was wir ja auf jeden Fall vermeiden wollen nach dieser OP ist Aufregung. Wir wollen, dass die ruhig atmen, dass die entspannt liegen, dass die so ein bisschen ihre ersten Tage verdösen. Und wenn die sich stressen und hecheln und jaulen, dann ist das natürlich sehr schlecht für die frisch operierten Atemwege. Und wir wissen eben auch aus der wissenschaftlichen Literatur inzwischen, dass wir die postoperativen Risiken massiv senken können, wenn wir tatsächlich eine besitzerassistierte Nachsorge machen. So nennt sich das dann im Schlau, genau. Und wir haben damit bis jetzt auch sehr gute Erfahrungen.
Mhm. Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass eine Tierversicherung so eine OP nicht übernimmt, oder?
Ich glaube, ich sage sehr häufig, das kommt drauf an. Auch jetzt sage ich wieder, das kommt drauf an.
Ja.
Es gibt ja ganz viele verschiedene Versicherungspakete. Ne? Es gibt so reine OP-Kostenversicherungen, die schließen solche rassespezifischen Erkrankungen meistens aus dem Versicherungsschutz aus. Dann gibt es wiederum Versicherungen, die zahlen für gewisse rassespezifischen Erkrankungen nach einer gewissen Wartezeit. Und dann gibt es diese Premium-vollumfassenden Pakete, die da greifen. Das heißt, da gilt es wirklich, sich gut zu informieren, leider auch wirklich das Kleingedruckte zu lesen, mit dem Versicherungsvertreter gut zu sprechen, damit man dann nicht hinterher auf den Kosten sitzen bleibt.
Aber kann ich dann davon ausgehen, dass wenn ich mir ein Tier dieser Rasse anschaffe, einen Frenchie oder so, dass diese OP eigentlich zu fast 100% auf mich zukommen wird?
Wenn ich mir einen klassischen Mops oder eine klassische französische Bulldogge mit sehr wenig Nase anschaffe, ja.
Ja, Sie haben ja, bestimmt ist ja auch Zeit, mit den Besitzern und Haltern zu sprechen. Was ist denn so Ihre Erfahrung? War den Haltern vor der Anschaffung, war Ihnen das bewusst, dass da Probleme auf Sie zukommen können?
Ich würde sagen, inzwischen bei 2 von 3 ja.
Und trotzdem haben Sie es gemacht?
Ja, weil Sie dieser Rasse so verbunden sind, ne? Weil, und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, die sind unglaublich charmant, unglaublich menschenbezogen, die wollen so sehr gefallen, ne? Und sind auch im anderen so genügsam. Das ist kein Hund, mit dem müssen Sie nicht 4-mal die Woche auf den Hundeplatz oder eine riesen Action abfackeln. Die sind einfach glücklich, bei ihrem Menschen zu sein. Und das ist, was diese Rasse ja so ausmacht, ne? Was ich halt tatsächlich dann so ein bisschen bedenklich bin oder finde, was mir dann schwerfällt, ist, wenn ich Besitzer habe, die sagen, ja, sie haben sich den Hund angeschafft und sie haben schon direkt das Geld für die OP auf die Seite gelegt. Und dann tue ich mich moralisch ein bisschen schwer zu sagen, also es war bewusst, dass dieser Hund ein ernstzunehmendes Problem hat, unter dem auch der Hund leidet. Das ist das, was mir dann oft fehlt, dieses Verständnis dafür, dass das nicht süß ist, dass die schnarchen, dass das auch nicht normal ist und dass es auch nicht normal ist, dass ein Hund eine OP braucht, um atmen zu können, sondern dass Atemnot ein Zustand ist, der sehr beängstigend und sehr bedrohlich ist und der mit einem hohen Leidensdruck verbunden ist. Und das fehlt mir tatsächlich oft. Wenn ich Besitzer habe, die 2 verschiedene Hunderassen haben, das heißt, die haben einen normalnasigen Hund und haben sich dann einen Frenchie dazu angeschafft, denen fällt viel mehr auf und die verstehen auch viel besser, dass da wirklich ein Leidensdruck dahinter steht. Als die Leute, die jetzt schon den dritten Frenchie besitzen und auch sich oft in so einer Blase bewegen, in entsprechenden, genau, und auch in entsprechenden Foren, in denen man sich auch gegenseitig zusichert, das ist normal und alles ist in Ordnung. Ne?
In anderen Ländern wie Holland oder Norwegen ist die Zucht von einigen dieser Rassen ja schon verboten. Und auch wenn OPs helfen können, können sie bestimmt ja eben nicht alle Probleme verhindern, ja, eben auch das mit den Augen und so weiter, was alles noch dazu kommt, ja. Man sollte sich also die Anschaffung wirklich überlegen.
Genau, und vor allem, was dieses Thema Holland anbelangt, ich finde nämlich, dass die Niederländer da tatsächlich ein sehr sinnvolles System angeschafft oder entwickelt haben. Das ist ein Ampelsystem, wo sie wirklich die Schädellänge ausmessen. Und im Endeffekt, wenn die Gesamtlänge des Kopfes, die Nase weniger als 1/3 der Gesamtlänge des Kopfes ausmacht, dann ist es verboten, mit diesen Hunden zu züchten. Mhm. Und das finde ich total sinnvoll. Und ich fürchte auch, wir propagieren schon so viele Jahre, wo diese Probleme liegen. Und mein Eindruck ist, Aufklärung alleine bringt uns nicht weiter, sondern wir brauchen tatsächlich irgendeine Form von äußerer Reglementierung. Mhm. Und solange das nicht stattfindet, werden wir diese Hunde weiter sehen.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Werres. Das war wirklich ein spannender Einblick in dieses medizinisch doch sehr spezielle Einsatzgebiet, was Sie da haben. Ja. Und Dankeschön.
Sehr gerne.
Bei uns geht's nächsten Monat in der 6. Folge mit dem Thema Kastration und Sterilisation weiter. Wann ist der richtige Zeitpunkt und für welches Tier ist welche Methode die richtige? Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.